Ich sage nicht wie immer Clara, sondern Sebastian, die Clara ist ja im Urlaub, die lässt sich hoffentlich die Sonne auf den Bauch scheinen, wie man so schön sagt. Aber du bist auch im Hauptstadtbetrieb unterwegs, warst bei der Pressekonferenz von Katharina Reiche, beschäftigst dich mit der Energiewende, mit allen Monitoringberichten und den Gutachten. Wie viele Gutachten benötigen wir denn eigentlich noch in Deutschland, damit wir die Energiewende, die ja doch schon ein paar Jahre läuft, günstig und sicher und ordentlich zu Ende bringen?
Es gibt Gutachten, die sagen, wir brauchen noch 5 weitere Gutachten und andere sagen, wir brauchen noch 6. Im Ernst, das ist etwas, was wir ja schon sehr lange aus dem Politikbereich kennen. Wann immer Anliegen auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden sollen, um jeden Anschein von Lobbyismus, Ideologie, ja, Eigeninteresse zu vermeiden, dann nutzt man natürlich Gutachten, um das auf eine andere Ebene zu heben. Das ist ein Muster, das
wir
uns.
Ich glaube, wir haben alle das Energiewende-Monitoring von Katharina Reiche so ein bisschen mitverfolgt. Sie sagt teilweise auch sehr krawallig, wie ich finde, Deutschland steht an einem Scheidepunkt. Die Energiewende muss sich neu ausrichten. 21 Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien möchten jetzt ihre Sicht der Dinge präsentieren. 1,5 Grad haben wir dort, Octopus Energy, wir haben Enpal, Termondo, Lichtblink, auch Vonovia ist dabei, der Wohnungsbaukonzern oder auch die Ladesparte von VW. Und die haben sozusagen bei Roland Berger, bei den Wirtschaftsberatern, ihr eigenes Monitoring in Auftrag gegeben und die Ergebnisse heute vorgestellt.
Wir waren bei der Pressekonferenz und können die wichtigsten Erkenntnisse, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Monitoringbericht von Katharina Reiche jetzt noch einmal bei uns im Podcaststudio durchgehen mit Marc Sauthoff von Roland Berger und Philipp Schröder von 1,5 Grad. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
Hallo.
Hallo.
Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich beide Zeit für uns nehmen. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Katharina Reicher hat einen Realitätscheck der Energiewende gemacht, so hat sie das genannt. Herr Marc Sauthoff, was haben Sie gemacht und was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse und Kernbotschaften?
Also zum einen, das, was wir gemacht haben, ist in keinster Weise mit den jetzt gerade veröffentlichten Studien oder Monitoringberichten zu vergleichen. Wir haben sehr klar herausgearbeitet, welcher Mehrwert in ganz unterschiedlichen Dimensionen liegt darin begründet, dass sich dezentrale Lösungen, Photovoltaik, Speicher, Elektromobile, Wallboxen, Wärmepumpen so miteinander vernetze, dass sie quasi über Signale aus dem System, aus dem Netz angesteuert werden und dass es so zu einer Interaktion und Vernetzung dieser einzelnen Komponenten kommt. Klingt alles sehr kompliziert, ist es am Ende des Tages auch, ist wahrscheinlich auch kommunikativ eins der Themen, an dem man noch weiter arbeiten muss, denn das Thema ist für die große Allgemeinheit schwer greifbar.
Sie haben aber die Energiewende betrachtet, so wie sie jetzt ist und Schlussfolgerungen gezogen, was in Zukunft passieren sollte?
Nein, auch das war nicht der Punkt zu sagen, so wie die Energiewende jetzt läuft oder nicht, ist gut oder ist nicht gut. Und überhaupt haben wir uns ja mit einem spitzen Ausschnitt aus diesem Thema beschäftigt und nicht die gesamte Energiewende, die dann auch in Moleküle und andere Themen reingeht, sondern wir haben ganz konkret die Frage beantwortet, welcher Mehrwert in vielen Dimensionen Einsparung von Energie bei Kunden und Anwendern, Wertbeitrag über zusätzliche Arbeitsplätze, Wertbeitrag über vermiedenen Netzausbau schaffe ich, indem ich die dezentralen Lösungen als vernetztes System denke.
Also was hat Deutschland davon, wenn wir auf die Produkte, wir haben die Firmen gerade schon genannt, von 1,5 Grad, Octopus Energy, Termondo macht Wärmepumpen, Lichtblick ist, glaube ich, auch erneuerbarer Strom, Vonovia vermutlich auch Wärmepumpen, Dämmung wahrscheinlich auch bei neueren Gebäuden. Was hat Deutschland davon, wenn wir diese Produkte nutzen?
Genau, es ging uns darum, ein Preisschild da dran zu schreiben, weil sie erst über so ein Preisschild auch kommunikativ einen Schritt weiterkommen. Kurze Anekdote aus der Vergangenheit. Die Mineralölindustrie hat kommunikativ vor, glaube ich, 30 Jahren mal einen wirklich, wirklich cleveren Schritt gemacht, indem sie nämlich, glaube damals sogar noch in D-Mark, an jede Zapfsäule geschrieben hat, wie hoch der Steueranteil ist. Also ich kam, und damals tauchten diese Preisdiskussionen auf, Mineralöl ist zu teuer, Benzin viel zu teuer, kann sich niemand leisten. Was hat man also gemacht? An jeder Säule klebte so ein Aufkleber.
Den schwarzen Kleber woanders hingeschoben.
Jeder Liter hat 1,01 Mark, glaube ich, war die erste Zahl, die mir begegnet ist, an Steuern. Im Sinne von, hört auf zu jammern, es sind nicht die Mineralölunternehmen, sondern es ist in dem Fall der Staat. Bisschen lange hat mich erzählt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig für das Thema der dezentralen Lösung und der vernetzten Lösungen, dass wir anfangen, da ein Preisschild dran zu schreiben. Denn erst dann wird erkannt, ja, das ist substanziell und nicht eine Spielerei.
Die dezentralen Lösungen, darum geht es, die müssten wir jetzt mal eingrenzen, glaube ich. Ich fand das ganz spannend in der Pressekonferenz, die haben die ja abgegrenzt von den erneuerbaren Energien. Das ist ja jetzt, wäre jetzt eine dritte Säule eingeführt. Einmal die fossilen Energien, die erneuerbaren Energien und die dezentralen Lösungen. Was sind die?
Also die dezentralen Lösungen beinhalten, wenn man es mal staccatoartig als Liste von Anwendungen nimmt. Und wir reden über Privatkunden und wir reden über KMU. Das ist der Scope, den wir angelegt haben in der Studie. Kleine und mittelständische Unternehmen. Okay. Sorry dafür.
Kein Problem.
Sprich, es geht um Photovoltaik, es geht um Batterie, es geht um Wallboxen, es geht um Wärmepumpen.
Das Produktportfolio von Philipp Schröder.
Naja, und der im weiteren Sinne der anderen 20 Unternehmen, die Teil der Allianz sind. Insofern ist das schon richtig. Es geht dann auf der Aggregationsebene auch um die sogenannten Virtual Power Plants, die da mit drin hängen und so weiter. Also all diese Produktfamilie, und damit ist es, glaube ich, schon weitgehend beschrieben.
Und die Kernbotschaft der Studie ist dann, wenn wir jetzt die genannten Produkte von Ihnen und den anderen Anbietern kaufen, Philipp Schröder, dann spart Deutschland Geld oder was passiert dann konkret?
Ich glaube, der Vergleich mit der Tanksäule ist total treffend. Wir führen in der Regel eine Diskussion über Erzeuger, also wer erzeugt den Strom, und dann vielleicht noch über die Netzebene, wie transportieren wir den Strom. Mhm. Und was wir jetzt machen ist, wir nutzen ja diese Verbraucher, am Ende sind das dezentrale Stromverbraucher, also Elektroautos, ich muss sie nicht alle wieder aufzählen, aber am Ende sind es zeitlich verschiebbare Lasten. Das heißt, was ich machen kann, ich kann mit einem System analog, digital entscheiden, lade ich das Auto nachts um 3 oder nachmittags um 3. Mhm. Und wenn ich das mache, kann ich, wenn ich das aggregiere bei 20 Millionen Elektrofahrzeugen in Europa, bei 20 GW an privaten Batteriespeichern, kann ich natürlich aggregierte Leistungen bereitstellen. Und mit denen kann ich auf verschiedenen Märkten Geld verdienen. Mhm. Und das nennen wir Flexibilität. Und dieser, was passiert da? Ein ganz einfaches Beispiel mal. Anstatt ein Gaskraftwerk hinzuzuziehen, weil ich eine Spitzenlast abdecken möchte, kann ich natürlich diese aggregierten Assets auch hinzuziehen. Das heißt, entweder entnehme ich Strom oder ich puffere Strom ab. Ich gebe mal ein Beispiel, warum die Energiewende auch so teuer ist. Nicht die Erneuerbaren sind per se teuer, sondern die Energiewende ist deshalb teuer, weil wir noch keine Harmonie gefunden haben zwischen Erzeugung und Verbrauch. Und das ist das, die Aussage von der Studie ist genau die, die Kernursache ist, wenn wir Harmonie bringen in Verbrauch und Erzeugung, und das kann man durch dynamische Tarife, also über das Aussteuern von diesen Anlagen, dann senken wir die Stromkosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher um 50%. Und das hat Trickle-Down-Effekte, ja, wie man so schön sagt. Wenn ich das Kernproblem löse, dass zum Beispiel Millionen kleiner Systeme immer zur Anwendung kommen, dann brauche ich weniger Netzausbau, ich brauche weniger Redispatch, das ist das Hochfahren von Kraftwerken, das kostet Geld. Ich muss weniger erneuerbare Anlagen abschalten. Heute wird es gemacht. Also wir schalten erneuerbare ab, zahlen dafür sogar Entschädigungen. Das macht die Allgemeinheit. Dann transportieren wir den Strom von Schleswig-Holstein nach Tirol und dann später von Tirol, wenn wir ihn wieder brauchen, zurück nach Schleswig-Holstein. Dafür zahlen alle Netzentgelte. Mit diesen aggregierten Assets, die hier betrachtet worden sind in der Studie, können wir diese Leistungen deutlich reduzieren oder direkt vor Ort das Problem lösen. Und alle Folgekosten lösen sich damit in Luft aus. Und das hört sich komplex an. Ich persönlich finde es total logisch. Ja, also wenn man viel erneuerbaren, günstigen Strom hat, dann macht es Sinn, den direkt vor Ort verbrauchen zu können und nicht zu transportieren. Und darauf zielt die Studie ab.
Und nur damit wir für uns, glaube ich, noch einmal sortieren können, wie Ihre Studie jetzt in diesen Gesamtrahmen reinpasst. Sie haben sich praktisch einen Randaspekt aus diesem Energiewende-Monitoring rausgenommen, die dezentralen Lösungen, und aufgezeigt, wie die helfen können? Das, was auch Katharina Reiche und viele andere ja kritisieren in Deutschland. Wie kann man dafür eine möglichst gute Lösung finden? Das sind die dezentralen Lösungen.
Aus meiner Sicht ist es der vermeintliche Randaspekt. Ich finde, dass der
falsches also, Wort, aber
es ist fair. Ne? Also, wie Sie das beschreiben, ist es fair. Wir reden viel zu viel darüber, wer jetzt Subventionen bekommen soll, die Erneuerbaren, weil die gut und grün sind, oder die Gaskraftwerke, weil die brauchen wir unbedingt. Aber es geht eigentlich immer nur darum, zusätzliche Erzeuger immer mit Subventionen in den Markt zu bringen.
Für Katharina Reiche ist es ein Randaspekt, vielleicht so rum.
Ich finde auch im Feuilleton oder in anderen Bereichen wird es oft, steht im Fokus entweder oder. Und das, was alle übersehen, ist, dass wir einfach dass uns ein Marktmodell fehlt. Es fehlen uns ganz konventionelle Preissignale, die von alleine schon einen Ordnungseffekt herstellen. Und den Ordnungseffekt brauchen sie auf der Strommarktebene und den brauchen sie auch auf der Netzebene. Und der fehlt. Und daraus entsteht eine Dysfunktionalität. Und das ist das zentrale Problem der Energiewende, ist genau das. Die neuen Verbraucher, die angeschlossen werden, werden zu Problemen, weil sie nicht intelligent gesteuert werden. Sie wären die Lösung, würden wir sie intelligent steuern. Sie sind heute das Problem. Und deswegen ist das aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, der Knackpunkt und das Zentrum der jetzigen Debatte. Alle anderen Diskussionen sind eigentlich nur Folge aus diesem Kausalzusammenhang.
Und insofern ist das für uns auch immer gewesen, nie eine Entweder-Oder-Diskussion. Das ist eine Sowohl-als-auch-Diskussion. Deshalb haben wir auch diese dritte Kategorie der dezentralen Lösungen, wie gerade von Ihnen so bezeichnet, aufgemacht. Weil es uns wichtig war, dass es drei gleichberechtigte Bausteine gibt in diesem zukünftigen Energiemix, zugegebenermaßen sehr stark aus einer Stromperspektive diskutiert, die alle ihre Berechtigung haben und die auch ihre Anwendungsfehler haben. Und was wir aber nicht machen sollten, ist, einen davon, da spielt es überhaupt keine Rolle welchen, Sie könnten jetzt auch lange über den Ausbau der Erneuerbaren diskutieren, wie sinnvoll der ist, welchen Beitrag wir zur Dekarbonisierung leisten. Das ist aber ehrlich gesagt alles Mumpitz, sondern in der Gesamtbetrachtung des Systems braucht es diese drei Bausteine. Und der Ursprung dieser Studie war auch, einen Antritt zu machen, dass eben dieser eine Baustein der dezentralen Lösungen auch als gleichberechtigt wahrgenommen wird und nicht als Spielerei.
Ist die Idee hinter der Allianz aber auch die Befürchtung, dass in diesem Kräftemessen, das sich abzeichnet seit dem Regierungswechsel zwischen erneuerbaren Energien und den Fürsprechern der fossilen Energien, dass Sie jetzt dort mit unter die Räder geraten könnten, weil es in der Debatte ein immer stärkeres Freund-Feind-Denken, Schwarz-Weiß-Denken gibt?
Also ja, natürlich. Ne? Also ist ja vollkommen klar. Also ich denke, man darf eins nicht vergessen. Das Problemfeld dieser Studie ist vor allem, dass wir ja über Non-CapEx, also über Nicht-Investitionsgüter sprechen. Das heißt, was wir eigentlich sagen ist, wir sagen auf der einen Seite, wir brauchen eigentlich, wenn wir die Karte der Flexibilität richtig spielen, brauchen wir sowohl weniger erneuerbaren Subventionierung als auch weniger Reservegelder, subventionierte Gaskraftwerke. Aber daran verdienen natürlich die großen CapEx-Investoren wenig. Die haben sich alle daran gewöhnt, dass der Offshore-Park, der gebaut wird, der ist staatlich durch die Allgemeinheit vergütet und abgesichert. Dasselbe soll gelten für die Gaskraftwerke, die gerade geplant werden. Und dasselbe galt und gilt auch für die Erneuerbaren. Und wir setzen uns in die Mitte rein und machen uns dadurch, glaube ich, auch gleichmäßig unbeliebt, weil wir eigentlich reinsetzen und sagen, hey, wartet mal, das Problem kann nicht gelöst werden durch noch mehr subventionierte Kapazitäten, die eigentlich nur verschlimmbessern, weil das ist ja wie eine Schmerzmittel. Die neuen Gaskraftwerke kommen ja nur rein, weil wir uns nicht anders helfen können, weil wir keine Flexibilität haben. Und deswegen ist es in der Tat so, auf der einen Seite stecken wir fest in diesem Freund-Feind-Bild und das hilft überhaupt nicht. Also die Diskussion das merkt man bei Journalisten, das merkt man bei Politikern. Ganz schnell kommen Reflexe. Ne? Einspeisevergütung muss böse sein.
Realitätscheck.
Die einen wollen es so interpretieren. Und sie witzelten gerade bei der Anmoderation so über die Studien und Gutachten. Das wirklich Verrückte ist, dass die alle im Kern relativ ähnlich sind. Alle sagen im Kern, sie brauchen mehr steuerbare Einheiten. Wir brauchen mehr Flexibilität. Wir wollen die Kosten senken. Das geht so nicht mehr. Das heißt, ja, es braucht einen Realitätscheck. Wir müssen die Vergütungsstrukturen und Subventionen ausphasen. Und wie können wir das machen? Flexibilität ist aus unserer Sicht der Baustein und der gerät unter die Räder. Das heißt, der gerät unter die Räder sowohl von denjenigen, die momentan glühende Verfechter glauben zu sein für die Erneuerbaren, aber sie gerät natürlich auch unter die Räder, also gerade die Gaskraftwerke, die nehmen ja, die drücken Flexibilität ja auch aus dem Markt. Das heißt, ja, hinter den Kulissen geht es darum, werden Millionen Privathaushalte die Flexibilität bereitstellen können und daran sogar vielleicht Geld verdienen können. Wir sagen ja, es kann die Stromkosten um 50%, nicht um 5, sondern um 50% senken. Oder legen wir uns jetzt fest auf 36 Gigawatt Gaskraftwerke, die subventioniert werden müssen, damit sie überhaupt gebaut werden und die dann überteuertes LNG-Gas dauerhaft verbrennen müssen. Und natürlich gibt es hinter den Kulissen diesen Kampf. Ja? Und ich glaube, der muss auch gerade geführt werden. Und wir versuchen zumindest bei 1,5 Grad unseren Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten.
Aber sagen Sie mir nur kurz, ob ich das richtig verstanden habe. Es gibt Lösungen, die wir relativ unkompliziert umsetzen können, die uns eigentlich keinen Cent kosten. Man müsste es nur umsetzen wollen. Und der Preis, den man dafür bezahlen muss, ist, dass größere Produzenten von thermischer Energie, also so Gaskraftwerke oder auch den großen Windparks offshore, die würden dann halt Geld verlieren. Also RWE, E.ON und Co.
Also mir persönlich ist das bedient das zu sehr dieses Feindbild. Also zum einen, es ist relativ unkompliziert, aber es ist nicht unkompliziert, weil sie am Ende des Tages über ein Stück Infrastruktur sprechen, sprich das Metering, was sie im Grunde genommen in alle Haushalte und Unternehmen einbringen müssen.
Der Satz ist gefallen, Probleme, die man vor Ort lokal löst, die muss man nicht mit teurem Netzausbau lösen.
Und das ist auch so, ja, das ist auch so. Nur der wichtige Punkt ist, das gibt uns einen zusätzlichen Beitrag und natürlich liegen da heute Potenziale ungenutzt. Mhm. Ganz persönlich, ich habe eine Photovoltaikanlage, habe eine Batterie, habe zwei Elektrofahrzeuge und damit optimiere ich meinen eigenen Verbrauch aus. Ja. Aber ich habe keine Andockstelle in das Netz rein. Und zwar in keinerlei Richtung. Ja, also ich kann dem Netz nicht helfen und das Netz kann mir nicht helfen. Gut, das Netz hilft immer. insofern, und das ist der Punkt, ja. Also wenn man sich mal löst von diesen einzelnen Komponenten und sagt, was wäre denn, was es ja in anderen Zweigen auch gibt, wenn sie das im Hintergrund brutal vernetzen, ja, nehmen sie sich den deutschen und internationalen Zahlungsverkehr, welche Austausche da stattfinden, dann haben sie da eine brutalste Vernetzung, ist auch ganz unabhängig, wo sie gerade was tun. Und wenn sie dieses Bild mal versuchen zu stressen und auf das Energiesystem zu übertragen, dann kommen sie langsam an den Punkt zu entdecken, okay, ist eigentlich ziemlich dämlich,
bei uns liegen diese nur ein paar wenige Gleise.
Potenziale nicht zu nutzen.
Ja.
Ist nicht einfach, da hinzukommen. Technisch, wirtschaftlich.
Können Sie mir erklären, woran das liegt? Weil, also Sie haben jetzt gerade gesagt, das, was ich gesagt habe, war zu sehr Feindbild. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Katharina Reiche doch sehr intensiv auf E.ON und RWE hört, weil sich ja, glaube ich, teilweise ihre Stellungnahmen auch wortgleich decken mit dem, was E.ON, RWE, NBE, glaube ich, auch Anfang des Jahres in so einem Energiepapier präsentiert haben, wie man die Energiewende lösen sollte. Und dort ist ja von dezentralen Lösungen oder wir lösen Probleme am besten vor Ort, weil das allen Geld spart und das für alle günstiger macht. Da liest man relativ wenig davon.
Das ist zweifelsohne so. Und das war ja, wie gesagt, auch der Antritt für die Studie jetzt. Aber um nochmal ein bisschen beharrlich auf dem Punkt zu bleiben. Es geht nicht darum, eine RWE oder eine E.ON Gewinne wegzunehmen, sondern jeder hat in diesem zukünftigen System seine Rolle. Mhm. Eine Company wie 1,5 Grad, Schröder nicht zu ungut, wäre niemals in der Lage, irgendwo einen sinnhaften Offshore-Windpark vor UK zu bauen oder binnen 18 Monaten ein LNG-Terminal aus dem Boden zu stampfen oder. Also ich glaube, wir müssen mehr zu dem Punkt kommen, die einzelnen Akteure in diesem System, die haben ihre Rolle und die muss jeder Einzelne nimmt die wahr und nur gemeinsam und deshalb auch dieses eine Bild von den drei Bausteinen des Energiemixes, nur gemeinsam kriegen wir das hin. dass natürlich Firmen wie die sich jetzt auch an der Allianz beteiligen, da ein ganz eigenes Interesse verfolgen und Forderungen aufstellen. Okay, aber das ist nicht unser Punkt als Autor der Studie. Unser Punkt ist, vergesst diesen dritten Baustein nicht und nutzt die Potenziale.
Aber lesen wir es denn wirklich so falsch, was die Hinderungsgründe sind, dass man dort substanziell vorankommt, was den Einsatz dezentraler Lösungen angeht? Sie haben in der Studie erklärt, dass der zentrale Baustein die Durchsetzung eines Smart Grids ist, dass wir ein intelligentes Netz haben mit Smart Mietern in jedem Haushalt, die Voraussetzung sind, dass in der Studie ist immer von Flex-Zoomern die Rede, also Konsumenten, die beides sind, die produzieren, verbrauchen und auf Preissignale eingehen können und reagieren können, indem sie dann einspeichern, dann Strom verbrauchen und auch Strom geben können aus der eigenen Batterie, wenn der gebraucht wird. Das sind ja enorme Potenziale, das verstehe ich alles. Was ich nicht verstehe, weil es auch aus der Studie nicht wirklich hervorgeht, wo sind die strukturellen Hemmnisse, dass dieser Rollout endlich stattfindet, warum findet dieser Rollout nicht statt? Wer verhindert es, wenn Feindbilder keine Rolle spielen?
Ich glaube nicht, dass es jemand aktiv verhindert. Der Punkt mit dem Smart Meter Rollout, und ich habe erschreckenderweise 2010 die ersten Projekte dazu gemacht. Das ist noch in der Ära vor BSI.
Gab es da 1,5 Grad schon?
Und als die ersten Business Cases dazu in Deutschland entstanden sind und gerechnet wurden, wurde relativ schnell klar, dass es gibt einen Kostenblock, um diese Infrastruktur auszubringen, und es gibt x Nutznießer und Anteile an positiven Effekten, die jetzt dummerweise aber nicht in einer Rolle oder in einer Person zusammenkommen. Das heißt, mal ein bisschen vereinfacht, für den, der es bezahlt, am Ende der Endkunde, ist das ein ganz schwieriger Business Case. Mhm. Aber für alle an diesem System Beteiligten und nicht zuletzt volkswirtschaftlich, ergibt es natürlich unglaublich viel Sinn, das zu tun. Das heißt, Sie müssen jetzt die Frage beantworten, wer zahlt es eigentlich? Ohne strompreistreibend zu sein, denn da sollten wir nicht wirklich weiterkommen. Mhm. Sie müssen es in einer relativ kurzen Zeit hinbekommen und gibt es wahrscheinlich noch x weitere Herausforderungen. Also das klassisches Beispiel für ein Stück Infrastruktur, von dem wir alle profitieren würden, aber in dem aktuellen Modell, dann noch mit der Rollentrennung innerhalb des Energiesystems, da gibt es den Verteilnetzbetreiber, es gibt den Messstellenbetreiber, den grundsätzlichen, den wettbewerblichen, den Lieferanten, kriegen Sie nicht für eine Rolle einen klaren Business Case aufgebaut. Also müssen Sie sich eigentlich überlegen, wenn Sie ein Stück Infrastruktur schnell ausbringen wollen, unpopuläre Hypothese, vielleicht muss man temporär an dem Rollensystem was ändern, bis man dieses Stück Infrastruktur mal ausgebracht hat.
Zum Föderalismus zurückdrehen in dem Fall?
Oder? Nee, nicht zum Föderalismus, sondern die Diskussion gab es auch schon, inwieweit man diese Aufteilung von Verteilnetzbetreiber und Messstellenbetreiber wieder ein Stück zurückfährt, genau für dieses Thema. Darüber kann man nachdenken.
Ja. Jetzt ist nur wieder der Fall, es steht auch darin, dass dieses Papier eine Diskussionsgrundlage sein soll. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man mit Katharina Reiche in diesen Punkten oder in vielen dieser Punkten aktuell noch diskutieren kann, wenn man aus dem erneuerbaren Energienbereich kommt. Weil ja zum Beispiel in ihrem eigenen Monitoring steht ja drin, wir begrüßen das, wenn es Wettbewerb beim Smart Meter Rollout gibt. Ich glaube, da hat auch 1,5 Grad nichts dagegen. Sie machen das gerne. In den 10 Schlüsselmaßnahmen von Katharina Reiche findet sich dann allerdings wieder, das sollen am besten bitte nur die Verteilnetzbetreiber machen, Philipp Schröder.
Ich würde sagen, Glasfaser, LNG-Terminals, es ist immer die gleiche Herausforderung. Wir brauchen ganz schnell Glasfaser, wir brauchten ganz schnell LNG-Terminals. Und es ist so, wenn wir intelligent in Echtzeit abrechnen können, also das Bild war ja total toll. Wir haben diese Assets, die sind eh da, die müssen wir nicht bezahlen. Wenn wir die an die Märkte bringen, auf diesen Märkten haben wir Probleme, die können wir damit lösen. Dem Strommarkt, aber auch den Flexibilitätsmärkten. Da gibt's ja Reservemärkte und so weiter. Also macht es ja volkswirtschaftlich Sinn, für jede Regierung würde es Sinn machen und für die Verbrauchenden auch, dass wir es hinbekommen, dass die Smart Meter kommen. Und ich persönlich glaube, alles, was geeignet ist, sollte man machen dürfen und tun. Und es scheint so, dass die Verteilnetzbetreiber sich durchgesetzt haben, dass sie diejenigen sind, die jetzt die Show führen. Ich glaube, die Politik muss sich dran messen lassen, dass das schnell passiert. Ne? Und ich denke nochmal vielleicht ein Hinweis, wir werden ja auch karikiert. Ich habe so gerade gesagt, da ist Bosch dabei, da ist Vonovia dabei, da sind wir dabei, sind andere dabei. Mitnichten sind das Energie, sind das Unternehmen der Erneuerbaren. Wir verbauen ja viel mehr Verbraucher, also Wärmepumpen, Batterien, Wallboxes und so weiter, als wir überhaupt Erzeuger bauen, also Photovoltaikanlagen. Was uns alle ausmacht, ist, wir können unseren Kunden Wertschöpfung anbieten, dadurch, dass ihre Assets verbunden werden mit den relevanten Märkten. Und warum sollten wir diese Assets, die da sind, die nichts kosten, die verfügbar wären, sofort, es sei denn, wir müssen natürlich den Smart Meter haben. Warum sollten wir, die brauchen wir händeringend, ja? Wir sind so weit, dass wir 36 Gigawatt an Gaskraftwerken jetzt beschleunigen und subventionieren wollen, um Probleme zu lösen, die diese Assets mit lösen könnten. Und deswegen glaube ich, man kann sich endlos drüber auslassen, was der richtige Weg wäre. Ich würde sagen, die Politik hat das grundsätzlich, glaube ich, verstanden. Die Verteilnetzbetreiber haben sich jetzt durchgesetzt. Man muss sie daran messen, wie schnell sie sind. Und wir haben das Problem ohnehin umgangen und viele andere auch. Enpal zum Beispiel auch, weil wir einfach die Lösung mit anbieten. Das heißt, wenn es nicht für unsere Kunden nicht gelöst wird von den Verteilnetzbetreibenden, dann lösen wir das. Und insofern glaube ich, ja, wir brauchen die Smart Meter. Ich glaube, das Tempo zieht gerade ein bisschen an auf sehr niedrigem Niveau. Und whatever it takes, kann ich nur den Bundeskanzler zitieren. Das muss gemacht werden und ich bin guter Dinge, dass das gemacht wird. Ja.
Und am Ende des Tages ist das auch keine Initiative gegen Verteilnetzbetreiber. Oder ein Verteilnetzbetreiber ist ein Stadtwerk. Sven Becker hat schon beim BDW-Kongress diesen Sommer ein Panel moderiert. Da geht es um Flexibilitätsmanagement auf lokaler Ebene mit der klaren Forderung, und er ist ja ein Shareholding von über 50 Stadtwerken, mit der klaren Forderung, wir müssen einen kommunalen Flexibilitätsmanager oder Flexmanager einführen, um diese Potenziale vor Ort zu heben. Wir haben in der City mit auf der Wand stehen, wenn Sie im Markt mit Stadtwerkevertretern, demnach Verteilnetzbetreibern, Vertretern reden, dann sind die nicht kontra gegenüber diesem Thema, weil es ihnen am Ende des Tages auch hilft.
Das neue Geschäftsmodell.
Das wollen wir gar nicht implizieren, dass die kontra sind. Die Argumente, die Sie nennen, die sind ja vor allem ökonomischer Natur. Und gerade im Bundeswirtschaftsministerium, wo man viel Geld aktuell ausgeben muss, mehr als man möchte, sollte man sich ja eigentlich freuen, wenn man mehr oder weniger mit, also müssen das einfach ein bisschen anders steuern und kann wahnsinnig viele Milliarden sparen. Trotzdem findet man ja diese Lösung, die zumindest auf mich als interessierten Laien schlechter wirkt als, wir lassen das einfach 1,5 Grad Octopus Energy und Enpal und alle anderen mitmachen oder überlegen uns vielleicht mal eine ganz neue Lösung für den Smart Meter Ausbau. Vielleicht macht man das auch einmal verpflichtend für alle, dann ist das Thema abgehakt und dann müssen wir gar nicht mehr warten, sondern dann findet man diese Lösung in diesem Schlüsselmaßnahmenpapier, die irgendwie so ökonomisch gar keinen Sinn ergibt.
Ich glaube, wir sind da weiter, als Sie das glauben. Und ich glaube, es wird immer gefragt, was ist die konkrete Forderung? Da kommt man auf die Smart Meter. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann das nur, und wir sind ja durchaus kritischer gegenüber auch den Verteilnetzbetreibern, als jetzt vielleicht Roland Berger das unter Umständen ist. Aber am Ende muss es jetzt umgesetzt werden. Wir halten auch nichts davon, jetzt wieder in eine Kartoffel, also es macht keinen Sinn, wir müssen uns jetzt entscheiden für eine Maßnahme und deswegen whatever it takes. Jetzt muss E.ON, die Verteilnetzbetreibenden, ich habe da auch mit Leo mehrfach drüber diskutiert.
Der E.ON-Chef Leo.
Richtig, genau, die müssen jetzt liefern und die sagen, so können sie das und man muss sie daran auch messen.
Wie viel Zeit geben sie ihnen dafür?
Naja, wir müssen ja, also aus meiner Sicht haben wir nicht mehr als 5 Jahre Zeit. Ich finde es auch fair, dass wir einen Hochlauf haben auf 100% in diesem Zeitraum. Es gibt ja auch eine Priorisierung. Fairerweise werden ja die Assets erstmal priorisiert, was auch Sinn macht, die ein besonderes Flexibilitätspotenzial auch bieten. Das ist aus meiner Sicht relativ gut adressiert. Was dahinter kommt, ist noch viel relevanter, nämlich dass wir ein Marktmodell brauchen. Es braucht ja zur Heilung, also damit wir Subventionen beenden können im Energiebereich, brauchen wir vor allem Marktmechanismen. Das sind flexible Netzentgelte. Das sind also schon Themen, die weniger auf der Agenda stehen und weniger sichtbar sind als der Smart Meter Rollout. Ne? Und ich kann
aber wo wir Fortschritte machen.
Ja, ich würde sagen, dort gibt es bei der Bundesnetzagentur tolle Projekte. Hm. Und wenn die es wirklich schaffen, das heißt zum Beispiel Leistungsentgelte, ja. Ja, das heißt, dass man per se auch dafür zahlt, wie viel Netzanschlusskapazität habe ich, aber flexible Netzentgelte auch. Heute ist es ja so, dass wir quasi allen Bundesbürgern sagen, ich liefere euch einen Döner für 7,50 Euro auf den Küchentisch, egal wo ihr lebt. Egal wo ihr seid, egal wer ihr seid. So gehen wir mit dem Thema Netzentgelte um. Und das heißt, egal ob ich jetzt diesen Döner mit nach Helgoland fliegen muss oder ob ich direkt neben dem Dönerladen stehe, der Döner kostet 7,50 Euro. Und dieses System haben wir aufgebaut und es ist vollkommen klar, dass das keinen Sinn macht. Mhm. Wir brauchen ganz normale Preissignale, die einfach eine Reflexion dessen sind, was wirtschaftlich vernünftig ist. Und dazu gehören flexible Netzentgelte, dazu gehören flexible Strompreise. Und Skandinavien macht das vor. Europa hat bis auf Deutschland fast überall die Smart Meter. Und das Potenzial, was dahinter liegt, ist wirklich enorm. So, und es ist da.
Also Smart Meter verbauen und dann können wir dieses Potenzial der dezentralen Lösung zu 100% heben.
Noch nicht zu 100%, da kann man jetzt auch, glaube ich, lange Gespräche drüber führen, was es da alles an Layers gibt, aber es geht am Ende, kommen wir wieder zu Ihrem Haus zurück, ja. Also der typische Roland Berger Senior-Berater, der sein schönes Haus hat, der seine Solaranlage, der hat seine zwei Elektroautos und seinen Batteriespeicher. Das Ziel muss jetzt sein, dass wir diese Assets doch an alle relevanten Märkte auch anschließen dürfen. Und da haben Sie recht, in dem Moment, wo der Smart Meter da ist, ist erstmal technisch die Grundlage dafür geschaffen. Und dann hoffen wir natürlich, dass diese EDA-Assets nicht gegen das System verwendet werden. Das werden sie nämlich heute. Heute läuft die Wärmepumpe an, wenn sie Bock hat. Das Elektroauto wird geladen, wann auch immer. Und niemand wird ursachengerecht an den Kosten beteiligt. Und wenn wir das verändern, bin ich mir sicher, dass die Lenkungswirkung viele überraschen wird. Wir sehen das in Skandinavien. Dort ist in den Wetternachrichten in Dänemark ist die Preiskurve vom Strommarkt drin. Das heißt, da weiß jedes Kind, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, ist der Strom halt günstiger.
Okay, wir müssen in die Redaktionssitzung eine neue Idee mitnehmen.
Wie blicken Sie in dem Zusammenhang denn auf Frau Reiches Ankündigung, die privaten PV-Anlagen nicht länger zu fördern? Einerseits sagen Sie selber, wir müssen eigentlich rausphasen mit der Subventionierung der Energiewende. Gleichzeitig wollen wir eigentlich, wollen wir eine stärkere Lokalisierung des Stromverbrauchs und Sie wissen, worauf ich hinaus will. Lokalisierung versus raus aus der Subventionierung. Wie verhält sich das?
Naja, also erstmal ist es ja so, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Strom, der von Millionen Dächern gleichzeitig kommt, wenn ihn niemand braucht, auch noch zu vergüten und dann dafür die Netzentgelte auch noch zu subventionieren und am besten sie dann abzuschalten. Das ist ja vollkommen klar, dass das keinen Sinn macht. Da hat Frau Reiche ja auch recht in dem Monitoringbericht, dass man sich's anschaut. Das Modell, was wir ja auch, bewerben, ist ja zu sagen, hey, lasst uns doch bitte an den Markt. Also erlaubt uns doch bitte, den Solarstrom können wir ja technisch längst. Wir können ja längst den Solarstrom abspeichern und ihn dann nicht einspeisen, wenn ihn keine alte Sau braucht und nur Kosten verursacht. Da haben wir regionales Problem gelöst. Aber dann würden wir gerne, wenn wir die Förderung auch nicht mehr bekommen, in der Lage sein, diesen Strom aus der Batterie wieder an den Markt zu verkaufen, wenn er gebraucht wird. Wir haben das, in Holland sind wir aktiv, wir sind in 7 Märkten, unter anderem Holland. In Holland dürfen wir mit den dezentralen Assets an die Märkte. Da passiert es von ganz alleine. Wir sehen ja die Daten. Es ist ganz einfach. Der Kunde speist halt den Solarstrom nicht dann ein, wenn das Netz überlastet ist und wenn wir negative Preise haben, sondern der speist aus der Batterie aus, wenn im Day-Ahead- und Intraday-Markt der Preis extrem hoch ist. Und damit haben wir sofort eine bessere Amortisation für Batterien in Holland, als wir sie in Deutschland durch Eigenverbrauch und EEG-Vergütung zusammen haben. Das heißt, es geht darum, die richtigen Preissignale zu setzen und dann können wir die Amortisation und damit die Attraktivität bei Endverbrauchern sogar steigern. Und wir sehen das, wir haben die Zahlen vorliegen und in Deutschland dürfen wir das nicht. Das heißt, in Deutschland wird uns gesagt, optimiere bitte nur deinen Eigenverbrauch und natürlich versucht man so viel Strom wie möglich einzuspeisen in der Vergütungsphase und das funktioniert dann nicht, das ist dysfunktional. Aber technisch geht es und was ich prognostiziere ist, wir sehen das in Holland. In Holland gibt es nicht den Batterietsunami, wie wir ihn hierzulande sehen, wo wir diese Großbatterien viel haben, sondern wir sehen einen privaten Batterietsunami. Ohne Subventionen werden Batterien angeschafft. Die Kunden speisen nicht mehr in der Mittagsspitze ein und diese Speicher helfen, sowohl das Nachfrage- als auch Angebotsprofil zu entlasten. Voilà, wunderbar gelöst, ist in Skandinavien genau das Gleiche, könnte man nachmachen.
Wir lernen, bei 1,5 Grad sind Tsunamis nicht unbedingt negativ konnotiert.
Weiß ich nicht. Ich glaube, die muss ich, ja, das ist, also ich bin da humoristisch bei Ihnen, aber ich würde sagen, das, was uns sehr stört, ist, wir brauchen konsistent und eher eine lineare Entwicklung, die Kombination aus Hardwareförderung an aus, regulatorischem, toxischen, politisch ideologisierten Feuilleton, das ist nicht gut für das, was wir machen. Und insofern, Punkt.
Interessant ist aber doch trotzdem, auch in den Niederlanden gibt es Phasen, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das ist ja das liebste Beispiel von Katharina Reiche. Das betont sie, glaube ich, bei jeder einzelnen Rede, dass es eher vor allem darum geht. Also Energiesicherheit war neben den Preisen das zentrale Anliegen auch von diesem Energiewende-Monitoring. Es scheint ja ein grundsätzliches Missverständnis oder Uneinigkeit darüber zu geben, welches Potenzial, in welcher Größenordnung man tatsächlich diese Dunkelflauten abfedern kann über Speicherlösungen, über dezentrale Speicherlösungen. Vielleicht können Sie jetzt ausführen, warum es da vielleicht ein Missverständnis, also wie Sie das Potenzial einschätzen.
Ich weiß gar nicht, ob es da ein Missverständnis gibt. Ich glaube, es ist lediglich eine Frage der Herangehensweise oder des Transformationspfads. Und ich habe ja mal grundsätzlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann jetzt, was hatten wir vorhin, 5 oder 6 Gutachten oder 7 Gutachten erstellen und dann komme ich irgendwann zur vermeintlich richtigen Zahl. Weg 1 oder Weg 2. Ich gehe da in Schritten ran, sprich, das war ja auch, bevor wir den Regierungswechsel hatten, war das der Punkt. Es gibt die ersten Auktionen kurzfristig für kleinere Kapazitäten und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Denn heutzutage ist doch der Bedarf des Netzes unglaublich schwerer prognostizierbar als noch vor 20 Jahren. Weil also in dem Moment, Moment, in dem wir den nächsten geopolitischen Super-GAU haben oder Pandemie oder, ja, fängt das ganze System wieder an, ins Strudeln zu geraten. Insofern, ich glaube nicht so sehr dran, dass man heute in 2025 eine Zahl festlegen kann. Und die ist so richtig, dass ich das jetzt strikt ausbaue bis nach 45 rein, sondern ich muss mir eine gewisse Flexibilität erlauben und ermöglichen, um dann festzustellen, wenn ich 26 den nächsten Monitoring und 27 und 28 etc. ist, glaube ich, ja eh so eine regelmäßige Überprüfung vorgesehen. Und dann sage, okay, die Einschätzung aus 25 war nicht richtig, wir korrigieren die in alle Richtungen. Ja. Und dann wird da ein Schuh draus. Insofern ich halt die ganze Diskussion über 37, 21, 25.
Je größer die Unsicherheiten, desto schneller muss man ja aber auch flexibel reagieren können. Die Spannbreite des prognostizierten Strombedarfs im Energiewende-Monitoring ist doch relativ breit. Also die stehen offenkundig vor den gleichen Problemen aufgrund der Studien, die ausgewertet haben. Sie sagen, so genau kann man es eigentlich gar nicht wissen. Ich glaube, Sie hatten sich in der Studie mit dem Wert sehr mittig dann innerhalb dieser Spannbreite festgelegt. Aber von heute auf morgen kriege ich ja weder große Speicherlösungen ran, noch, ja. Noch neue Gaskraftwerke.
Na schauen Sie, unser ehemaliger CEO von mir, sehr geschätzt, Burkhard Schwenker, hat ein Spezialthema. Und sein Spezialthema ist szenariobasierte Strategieentwicklung. Und die Kernthese ist, niemand kann die Zukunft vorhersagen. Und eine gute Strategie erlaubt es mir, mit relativ geringem Vorlauf meine Mittelressourcenallokation zu adaptieren, weil sich irgendein Triggerpunkt verändert hat. Und aus meiner Sicht geht es hier genau darum. Ich meine, die RWE etc. haben Sie recht, wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt ein Marktdesign, das das Invest in Gaskraftwerke erlaubt. Weil mit 350 VBH, Volllastbetriebsstunden, 400, kriegen Sie so ein Kraftwerk nicht profitabel betrieben. Punkt. Also muss ich ein Marktdesign schaffen, das es mir erlaubt, in diese Backup-Kapazitäten zu investieren. Und dann wird man sehen, und wenn dieses Marktdesign mal da ist, dann kann ich auch als Betreiber relativ schnell Investentscheidungen treffen und ein Gaskraftwerk zu bauen. Alle Ingenieure werden mir verzeihen. Dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Es sind sehr standardisierte Anlagen. Und dann entwickelt sich das System Schritt für Schritt.
Ich höre bei Ihnen aber raus, Sie sind, was ja für uns schön ist, wir sind ja ein konstruktives Format, wollen wir zumindest sein, das haben wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Sie sind überraschend optimistisch, höre ich raus.
Bezogen auf was?
Dass wir die Energiewende tatsächlich, also so wie sich das alle wünschen, sicher und möglichst günstig, tatsächlich über die Ziellinie bekommen in den kommenden ein, zwei Jahrzehnten.
Ja, am Ende des Tages glaube ich da auch wirklich dran. Man wird sich noch länger über den Weg dahin streiten. Mhm. Und wie in jeder guten Beziehung, ja, läuft es mal besser und uns läuft mal schlechter. Insofern doch bin ich da zuversichtlich. Als Privatbürger würde ich eher pessimistischer auf andere Entwicklungen schauen als auf Energiewende.
Okay, denn zu wissen.
Das ist nicht unser größtes Problem, glaube ich, absehbar.
Sind Sie eh nicht zuversichtlich?
Ich würde sagen, ich bin ähnlich zuversichtlich, dass sich das global und auch europaweit ohnehin nicht aufhalten lässt. Mhm. Also das Flexibilität ist ja nichts anderes als Common Sense. Es ist ja einfach nur logisch, ne? Also ich bin schon etwas verhaltener bei dem Ausblick, was es bedeutet, langfristig dann doch in die Subventionsfalle wieder zu laufen, mit Reserveentgelten, mit langfristigen Subventionen und mit erhöhten LNG-Gaspreisen bin ich jetzt nicht so ganz euphorisch, weil ich auch einfach einen Blick noch drauf werfen wollen würde. Wir hatten es schon gesagt, viele Gutachten, wer viel misst, misst viel Mist. Das Hauptproblem ist doch auch, deutsche Gutachten sind kaum möglich. Wir haben eine Kupferplatte in Europa und das ist auch gut so. Das heißt, es gibt einen europäischen Strommarkt, der ist hochflexibel schon. Verglichen mit allen anderen Weltteilen ist das wirklich eine Errungenschaft, die wir haben. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt von Blackout zu Blackout hopsen. Ja, also mitnichten, gehen Sie mal nach Kalifornien, nach Texas, nach Australien, wo wir auch tätig sind im Übrigen. Dort gibt es Blackouts. So, in den meisten Märkten gibt es immer mal wieder ein Blackout. Viele kennen das vielleicht von ganz früher noch, dass man mal eine Kerze aufgestellt hat. Die gibt es gar nicht. Das heißt, man muss schon fairerweise sagen, ist jetzt die Versorgungssicherheit, wie viel ist die wert und welche Optionen hat man? Und wo ich zustimme, ist, die Regierung oder auch Europa tut gut daran, viele flexible Optionen zu haben. Mhm. Und wenn ich die Flotte von 20 Gigawatt an privaten Heimspeichern in Deutschland aktivieren könnte als Politik, dann sollte ich das tun. Mhm. Wenn ich die E-Autos aktivieren könnte, sollte ich das tun. Wenn ich die Wärmepumpensysteme, die nicht einsetzen könnte, sollte ich das tun. Dadurch habe ich mehr Handlungsoptionen. Mhm. Momentan kann ich diese Karten alle nicht spielen. Und das verengt das Spektrum der Möglichkeiten dann doch wieder. Und man wird in der Kombination aus Trumpschen Gasdiktat und selbst verbauter Optionen, doch irgendwie kommt man dann zu der Konklusion, müsste das jetzt machen. Und es gibt ja nur noch das Versorgungssicherheitsargument für die Gaskraftwerke. Mhm. Kein anderes. Also es muss EU-rechtlich Beihilfen geben dafür. Und die muss man inhaltlich ja auch argumentieren. Das heißt, die Bundesregierung, um das Geld für RWE zu beschaffen, um die neuen Gaskraftwerke bauen zu dürfen, muss die EU eine Genehmigung geben. Und diese Genehmigung kann nur verhältnismäßig darauf basieren, dass es um Versorgungssicherheit geht. Ich würde mal sagen, wie kann man denn jetzt objektiv herleiten, dass wir in Deutschland jetzt zurzeit ein erhöhtes Versorgungsrisiko haben? Mhm. Also nach jedem weltweiten Maßstab sehe ich das als nicht gegeben an. Deswegen würde ich sagen, mittelfristig bin ich optimistisch, langfristig ohnehin. Kurzfristig, glaube ich, ist es ein bisschen wie mit vielen Sondereiern, die gelegt werden, wenn eine neue Regierung kommt. Das kann teuer werden und da werden wir uns noch oft drüber ärgern. Und insofern, glaube ich, schadet es gar nichts, vielleicht mal 10 GW mal erstmal zu genehmigen und von mir aus auch Beihilfen drauf zu knallen, aber parallel Optionen zu schaffen. Ja, damit könnte ich auch leben. Aber ich habe schon gewissen Respekt auch vor der, sag ich mal,
vor der
preiserhöhenden Wirkung, auch für die Industrie im Übrigen,
ja.
Durch 36 GW zum Beispiel.
Und was ist der nächste Schritt? Das Bundeswirtschaftsministerium ist nicht so weit von uns hier in der Bernstraße entfernt. Fahren Sie noch schnell vorbei und werfen die Studie in den Briefkasten?
Ich gehe jetzt im Bundestag, nehme die Studie mit und klopfe an jede Tür, die aufmacht.
Sehr gut.
Das ist buchstäblich so gemeint, ich gehe da jetzt rüber.
Und Sie, Marc Sauthoff?
Nicht so.
Ich fahre zum Bär, genieße das andere Highlight der Berliner Infrastruktur.
Da haben Sie im Bundestag mehr Spaß, glaube ich.
Und reise zu einer anderen Baustelle.
Alles klar. Marc Sauthoff von Roland Berger, Philipp Schröder von 1,5 Grad. Eine Studie mit dem Ergebnis, dezentrale Lösungen können in Deutschland richtig viel bei der Energiewende bewirken, Geld sparen, Wertschöpfung schaffen. Vielen Dank, dass Sie uns die Zeit gegeben haben, um unsere Fragen zu beantworten. Und dann viel Spaß im Bundestag und viel Spaß am Berliner Flughafen. Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Vielen Dank.